Volkstrauertag, das für viele Menschen nach eingestaubten Uniformen und vielleicht auch alter Marschmusik klingt. Und der eigentliche Sinn dieses Gedenktages scheint ja doch immer weiter auch in den Hintergrund zu rutschen. Immer weniger Menschen können damit überhaupt etwas anfangen. Es ist aber der Tag, an dem an diese wahnsinnig vielen Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer, an aller Völker gedacht wird. Auch Dietrich Bonhoeffer wurde ein Opfer der NS-Gewalt im Dritten Reich. Also,
es war Volkstrauertag.
1945, man kann sagen, kurz vor Kriegsende, Bonhoeffer wird in das KZ Buchenwald verlegt. Anfang April 1945 dann in das KZ nach Flossenbürg. Es dauert eine Woche lang, diese Odyssee auf einem Lastwagen vom Kfz Buchenwald nach Schönberg für Bonhoeffer und seine Mitgefangenen. Und dann am Sonntagvormittag, es ist der 8. April 1945, also eine Woche nach Ostern, der Bibeltext dieses Tages spricht von der Auferstehung und der Hoffnung der Christen. Im 1. Petrus 1, 3, da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Okay, machen wir das. Im KZ Flossenbürg tritt dann noch am selben Abend ein Standgericht ein, das auf Anordnung von Hitler die Todesurteile spricht. Mit 5 anderen prominenten Widerstandskämpfern wird Bonhoeffer am nächsten Morgen hingerichtet. Und noch auf dem Weg zum Galgen betet er, und ein unverdächtiger Zeuge, der Lagerarzt von Flossenbürg, sagte später, noch nie habe er einen Mann so gottergeben sterben gesehen. Dietrich Bonhoeffer war ihm fremd. Die letzten Worte Bonhoeffers an seine Mithäftlinge waren, das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Ihr Lieben, was ist der Tod? Ist er Ende oder ist er Anfang? Stirbt mit dem Tod alles Leben, alles Lachen? Oder stirbt mit dem Tod nur das Weinen? Beendet der Tod das Leben oder ist der Tod der Beginn von etwas Neuem? Der Durchgang wie von einem Zimmer in ein anderes, hin zu einem Leben ohne Leiden? Die Antwort von Dietrich Bonhoeffer zeigt, dass der Tod wohl beides ist. Ja, der Tod ist das Ende. Und da, wo Menschen sterben, da wohnt auch viel, viel Schmerz. Aber gleichzeitig beginnt damit auch eine neue Zeitrechnung, die alles auf den Kopf stellt. Und es beginnt etwas wirklich ganz Neues. Wir lesen in der Offenbarung 21, das ist heute auch der Predigtext, 21, die Verse 1 bis 7, eben von diesem Neuen. Und das klingt dann nach der Neuen, nach der guten Nachrichtübersetzung folgendermaßen. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen, und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. der auf dem Thron saß, sagte, siehe doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ende, das Ziel, das A und O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne und Töchter sein. Soweit aus Offenbarung 21. Ich nenne den ersten Punkt einfach mal, wo bitte ist der Weg zum Paradies? Ich weiß nicht, gelingt es euch, diese Welt mit ihren Hiobsbotschaften von eurem Leben fernzuhalten? Gelingt es euch, die vielen großen und kleinen Katastrophen unserer Geschichte aus euren Köpfen und Herzen einfach auszusperren? An manchen Tagen gelingt mir das tatsächlich ziemlich gut. Aber dann gibt es auch Tage, an denen ich vom Paradies träume. Und ich denke, ach, wie schön wäre es doch, wenn das Leben, ja, wie zum Beispiel in den Geschichten von Astrid Lindgren, wie in den Geschichten in Bullerbü zum Beispiel wären. Wir haben unsere Kinder diese Geschichten immer vorgelesen. Sie waren einfach traumhaft. So ein sorgenfreies Leben auf dem Land. Ich träume von ländlicher Idylle mit gesunder Luft oder ich träume von einem Strand, von ruhiger See und entspannter Atmosphäre. Ich träume von einem Ort, wo die Welt noch in Ordnung ist. Und ich bin ganz ehrlich, an manchen Tagen wäre ich gerne an solch einem Ort. Da will ich hin, weil mir manchmal alles zu viel wird. Es gibt einfach zu viele Leidgeschichten in dieser Welt. Aber wir wissen alle, das Leben ist nun mal kein Ponyhof. Es ist oft auch einfach harte Realität. Und so sagte mir jemand, er kann über das viele Unglück manchmal nur noch verzweifelt lachen und selbst dieses Lachen bleibt ihm im Halse stecken. Und diese großen Weltentwürfe, die es gibt, die schönen Welten, sie leben doch alle davon, dass sie einen Sündenbock suchen. Sie tun so, als gäbe es eine schöne, eine neue Welt, nur dadurch, indem sie andere aussperren. Und mit ihnen sperren sie dann auch das Leid aus, weil genau diese Leute die Verantwortung dafür tragen, dass die Welt so schrecklich unvollkommen ist. Und lautstark lähmen dann ihre Vertreter, dass sich nur so eine Ordnung wiederherstellen lässt. Und das ist ja zum Beispiel genau die Welle, auf der zurzeit auch die Rechtspopulisten surfen. Im Inland genauso wie im Ausland. Und dann heißt es eben, dass die Welt nur dann okay ist, wenn zum Beispiel die Mexikaner in Mexiko sind und die Afrikaner in Afrika und die Flüchtlinge da, wo sie herkommen, und da sollen sie auch wieder hin. Und dann wird polarisiert, es wird ausgegrenzt und die Bösen, das sind immer die anderen. Ja, und ich frage mich, ist das der Weg zum Paradies? Johannes malt in der Offenbarung ein Zukunftsbild vor Augen. Er erzählt von einer Vision, die er selber hatte. Diese neue Welt, die er sieht, ja, sie heißt natürlich nicht Bullerbü oder sonst wie, sondern das neue Jerusalem. Und dafür, für diese neue Welt, für dieses neue Jerusalem, da ist Gott selber der Architekt. Und diese Welt, die Johannes in seiner Vision sieht, diese neue Welt läuft jeder menschlichen Utopie den Rang ab. Menschen leben dort friedlich nebeneinander. Mich erinnert das an alttestamentliche Prophetien, zum Beispiel Jesaja 11. Ja, wo ein Kalb mit Wolf zusammen auf der Wiese sind. Oder wo eben ein Säugling am Loch der Otter spielt. Ja, Menschen, Natur, Tiere, alle sind befriedet. Gott selber ist bei den Menschen. Und die Menschen leben miteinander, ohne Nachbarschaftsstreit, ohne Verlust, ohne Tod, ohne Schmerz. Diese Worte sind wie Fremdworte in dieser Vision, die Johannes hat. Ja, Johannes wirft einen Blick hinter dem Vorhang auf die andere Seite der Wirklichkeit, die wir so nicht wahrnehmen können. Wir müssen im Hier und Jetzt leben. Johannes aber durfte schon einen Blick auf die andere Seite werfen. Aber, und das ist eben gewiss, es ist auch eine Welt, die im Kommen ist. Und trotzdem die Frage, wie bitteschön komme ich denn dahin? Wo ist der Weg zum Paradies? Den zweiten Punkt nenne ich einfach mal Himmelsrealität. Gibt es ihn wirklich, den Himmel? Gehen wir mal zurück ins Alte Testament. Da ist ja die Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Und wir lesen, dass Gott eingreift, dass Gott handelt, dass er Menschen in die Freiheit führt. Im Gemeindebibelunterricht, es ist schon eine Weile her, da hat mich mal jemand gefragt, gibt es Gott wirklich? Und ich fragte zurück, was meinst du denn? Und sinngemäß antwortete der Teenie, irgendwer muss ja diese Welt erschaffen haben, irgendwo muss sie ja herkommen. Das spricht für Gott. Aber sehen kann man ihn nicht und dann weiß man nicht, ob es ihn gibt. Dieser Teenie benennt hier ein Problem. Es gibt Hinweise auf Gott, ja, wie zum Beispiel seine Schöpfung. Und manchmal erweist sich Gott auch. Und das sage ich dann zum Beispiel, da hat Jesus mich befreit, wie die Israeliten aus Ägypten. Oder da habe ich ihn erfahren. Gott erweist sich in seiner Größe und in seiner Macht. Ja, es gibt Hinweise, es gibt Erweise der Gegenwart Gottes, aber es gibt keinen mathematischen Beweis. Ich kann Gott nicht beweisen. Und das ist ja doch auch heute eine Not. Wir sehnen uns nach dem Paradies. Ja, wir wollen dorthin, wo der Friede zu Hause ist. Aber tatsächlich kommt doch nur derjenige dahin, der auch daran glaubt. Man muss schon daran glauben. Sola fide, allein der Glaube. Über diese Sehnsucht schreibt eine Schriftstellerin namens Karen Blixen, ist eine dänische Schriftstellerin, 1885 geboren, 1962 verstorben. Sie war übrigens auch 17 Jahre lang in Kenia als Kaffeefarmerin. Und sie schreibt eben über die Sehnsucht nach dem Paradies Folgendes, ich zitiere, bis zu diesem Tag hat noch niemand gesehen, dass Zugvögel ihren Weg nehmen nach wärmenden Gegenden, die es gar nicht gäbe. Oder dass die Flüsse ihren Lauf durch Felsen und Ebenen bahnen und einem Meer entgegenströmen, das gar nicht vorhanden wäre. Ich lese es nochmal, weil es einfach so wunderbar ist. Bis zu diesem Tag hat noch niemand gesehen, dass Zugvögel ihren Weg nehmen nach wärmenden Gegenden, die es gar nicht gäbe. Oder dass die Flüsse ihren Lauf durch Felsen und Ebenen bahnen und einem Meer entgegenströmen, das gar nicht vorhanden wäre. Und dann schlussfolgert sie, Gott hat gewiss keine Sehnsucht erschaffen, ohne auch die Wirklichkeit zur Hand zu haben, als Erfüllung, die dazugehört. Und die Sehnsucht ist unser Pfad. Ich finde es sehr schön von der Karen Blixen auf den Punkt gebracht. Und ihr Lieben, dass es diese Sehnsucht gibt, diese Sehnsucht nach einer besseren, nach einer heilen Welt, ja, nach dem Paradies, das ist eben für Karen Blixen der Hinweis darauf, dass es zu dieser Sehnsucht auch die passende Wirklichkeit geben muss. Warum sonst hätte Gott die Sehnsucht nach dieser Wirklichkeit in uns erschaffen sollen? Meine Sehnsucht als Hinweis auf die Wirklichkeit Gottes, weil meine Sehnsucht sonst purer Unsinn wäre. Darüber lohnt es sich einfach auch mal nachzudenken. Mich begeistert dieser Gedanke total. Dritter und letzter Gedanke. Jesus. Jesus allein ist der Weg. Er allein ist die Wahrheit. Er ist alleine das Leben. Manche kennen von euch ja amerikanische Prediger, die es immer wieder auch mal in den Medien gibt, dort genannt werden. Scheinbar gibt es etliche von ihnen. Und einer dieser amerikanischen Prediger war eines Tages bei einem sehr reichen Texaner mal zum Essen eingeladen. Und nach dem Essen ging der reiche Mann mit dem Prediger zu einem Punkt, von wo aus man einen genialen Ausblick über das ganze Land ringsherum hatte. Und dann zeigte dieser reiche Mann ihm all die Ölfördertürme, die weit in der Ferne zu sehen waren. Und er sagte dann voller Stolz: Vor 25 Jahren hatte ich nichts, aber jetzt gehört es alles mir, soweit das Auge reicht. Und dann drehte er sich zu der anderen Seite um. Dort waren Weizenfelder, soweit man nur sehen konnte. Und er sagte: Auch alles das ist meins. Und im Osten konnte man eine riesige Rinderherde sehen. Und er sagte: Auch die gehören mir. Und auf der anderen Seite befand sich ein riesengroßer Wald, soweit das Auge reichte, nur Wald. Und er sagte: Auch dieser Wald gehört mir. Und dann machte er so eine kleine Pause, so als würde er darauf warten, dass der Prediger ihn für seinen Erfolg loben würde. Aber dieser legte stattdessen die Hand auf seine Schulter und zeigte mit der anderen dann nach oben. Und dann fragte er: Wie viel gehört dir in diese Richtung? Und dieser Texaner sah ihn ratlos an und er gab zu: Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Dieser amerikanische Prediger fragt mit seiner Frage: Hast du auch deine Anteile am Himmel? Und der reiche Texaner ist überfragt, diese Frage hat er sich noch nie gestellt. Ja, wir sehen als Menschen das, was machbar ist. Und ganz oft halten wir das, wir halten es ganz oft einfach nur für das Ganze. Vielleicht spüren wir aber ja auch bei diesem Text aus der Offenbarung diese Brisanz. Sowohl politisch als auch ökonomisch und ökologisch, ihr Lieben, es wird sie geben. Es wird einmal eine heile Welt geben. Und das steht am Ende. Nicht das Chaos, sondern diese heile Welt. Das ist, worauf wir zugehen. Da sind die Menschen, die sie sich erträumen in ihren ganz unterschiedlichen Utopien und Ideologien, aber es ist einzig Gott, der alles neu macht. Das neue Jerusalem ist keine weitere Planstadt, die sich auf Größenwahn gründet, wie manche Bauten dieser Welt. Aber solche Bilder, dass Gott nämlich alles neu machen wird und nicht sie, nicht diese großen Menschen hier, solche Bilder bedrohen die Machthaber dieser Welt und stehlen ihnen auch ihre Daseinsberechtigung. Diese neue Stadt, dieses neue Jerusalem ist tatsächlich ein Geschenk des Himmels. Und so beschreibt es Johannes. Diese Stadt ist wie eine hübsche Braut, davon spricht er hier, eine hübsche Braut, die sich schön macht für ihren Bräutigam. Sie ist ein Ort, wo ich sein kann, weil Gott Ja zu mir gesagt hat. Ein Ja, das sehnsüchtig darauf wartet, dass ich es mit meinem Ja bestätige. Vielleicht so, wie man in der Ehe zueinander Ja sagt und immer wieder auch Ja sagt. Theologisch gesehen ist dieses neue Jerusalem der Gegenentwurf zu der Hure Babylon. Hure Babylon, das war so der Spitzname für das gottlose Rom und gemeint war damit ja auch das ganze römische Reich, in dem sich der Kaiser selber als Sohn Gottes ernennt und als solches dann auch anbeten lässt. in dieser gottverlassenen Stadt Rom und überhaupt im Römischen Reich, da hat man dafür bezahlt, wenn man in den Arm genommen wurde. Aber nach 30 Minuten stand man dann wohl wieder alleine. Und ja, für manche Menschen mag körperliche Nähe auch sehr viel sein. Das ist keine Frage. Aber Gott verheißt uns ein ganzes Leben in seiner Nähe, in seiner heilenden und barmherzigen Gegenwart. Und dafür hat er bezahlt, seinem Leben. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, einzig und allein. Damit unser Leben in seiner Ewigkeit dann auch mündet. Und wenn Menschen dann von hier nach dorthin umziehen, dann ist das Erste, was Gott macht, dass er ihnen höchstpersönlich die Tränen des Abschieds und der Trauer abwischt. Er, Gott selber, umschließt sie mit seiner Freundlichkeit und lässt sie spüren, dass sie endlich am Ziel ihres Lebens und auch ans Ziel ihrer Sehnsucht angekommen sind. Daran muss man schon glauben. Und wer das glaubt, der sieht schon jetzt auch die alte Welt mit neuen Augen an. Vielleicht wie einer, der eine kleine Raupe sieht und sich dabei auch den bunten Schmetterling vorstellen kann, der spätestens im nächsten Frühling daraus dann wird. Der Tod, das ist das Ende, aber für mich der Beginn des Lebens. Amen.